Sangha, oder sagen wir mal auf unser Sangha Mela Woche dabei. Also ihr seid keine neuen Gesichter, aber trotzdem möchte ich auch diejenigen begrüßen, die extra zu unserem Sonntagsfest gekommen sind. Ganz herzlich willkommen in Golokadam. Das ist der spirituelle Name von unserem Projekt hier. Ich wünsche euch eine sehr schöne und spirituell sehr einsichtsvolle Zeit, die euren Aufenthalt ja hoffentlich so schön macht, dass ihr uns immer wieder besucht. Es ist ja fast so kalt wie im Himalaya hier oben. Es ist irgendwie immer diese Hujetsmühle, so hieß das vorher, hat immer eine sehr gesonderte Stellung angenommen im Hunsrück. Das ist irgendwie fast wie in einer anderen Zeitzone hier, ganz sicher in einer anderen Klimazone. Es ist also richtig immer so 3 bis 5 Grad kälter als irgendwo sonst in Deutschland. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Schön. Gut, ich werde ganz kurz Jai Radha Madhava singen und dann einen kleinen Vortrag halten über einen Punkt im Krishna-Bewusstsein, der, glaube ich, sehr interessant für euch sein wird und auch sehr hilfreich, wenn ihr euch damit auseinandersetzt. Und im Anschluss daran machen wir eine Reise in wärmere Gegenden. Wir haben die Dias von unserem letzten Indienaufenthalt dabei und wollen die dann Premier aufführen. Ich glaube, wir haben sie in Zagreb das erste Mal aufgeführt, also es wird das zweite Mal sein. Sehr schöne Reiseerlebnisse, die wir mit euch teilen wollen. So, ich werde noch den Text gerade suchen. Das ist ein alter Sanskrit-Text, den ich brauche. Eine kleine Sekunde bitte. Ja. Oh ja, Biljana. Du sprichst, you really don't understand any German. How many of you don't understand German? We have our guests from India, I can see. You speak the German language? Really, you live here most probably? Acha. So, all right, you don't need anyone else who needs a translation, because I will speak in German language. No? Biljana, then you may finish your rounds during this time. Malati Manjari is the best. All right. Here's another one who doesn't speak so well. Rangadevi, there is Malati Manjari for you, who translates. Ich möchte heute sehr gerne über ein Thema sprechen, was ich für sehr wichtig halte, nämlich, dass man in seinem spirituellen Leben oder in seinem Leben schlechthin in Kontakt mit sich selber ist, in Kontakt mit seiner Essenz, seinem Atman. Die unsterbliche spirituelle Seele ist aus zwei Gründen sehr bedeutsam. Der erste Grund ist, wenn wir von der Seele sprechen, wir von etwas sprechen, was nicht berührt wird von den verschiedenen Ereignissen im weltlichen Leben. Mein spiritueller Meister gab einmal ein Beispiel. Er sagte, die Seele sei wie ein Stein in einem Meer. Die Wellen mögen dran vorbei gehen und mögen auch den Stein kurzweilig überschwemmen oder überspülen. Der Stein jedoch bleibt genau der gleiche. Wenn wir von der Seele sprechen, dann meinen wir etwas, was nicht antastbar ist, was nicht berührt werden kann durch die Gunas oder durch die materiellen Dinge. Wir können also nicht von einer kranken Seele sprechen. Wir können auch nicht von einer aufgeregten Seele sprechen. Wir können nicht von einer Seele sprechen, die verwirrt ist, einer verwirrten Seele. Man macht das zwar im Sprachgebrauch manchmal so sagen, ich bin eine verwirrte Seele oder das ist aber eine kranke Seele. Aber letztendlich muss uns allen klar sein, dass wir, wenn wir von der Seele sprechen, wir von der ewigen Seele sprechen, die immer von, sagen wir mal, stets frei von den Einflüssen der materiellen Natur ist. Diese spirituelle Seele kann in zwei Zuständen sein. Einmal erwacht und einmal schlafend. Aber in jedem dieser beiden Fällen, ob erwacht oder schlafend, ist die Seele transzendental und ist somit also immer ein Platz, wenn wir uns mit ihm verbinden können, dann geht es uns gut. Viele Menschen haben den Kontakt zu sich selber, zu sich als Seele verloren und deswegen fehlt ihnen im Leben ein Ruhepunkt, ein Punkt, wo sie Zuflucht nehmen können, ein Punkt, wo sie Kraft schöpfen können. Doch diejenigen, die gelernt haben, in Verbindung mit sich selbst zu treten, diese Menschen werden niemals von den verschiedenen Zuständen des materiellen Daseins total erschüttert werden. Wenn wir einen Heiligen aufsuchen, wenn es uns nicht gut geht, oder wenn wir nach spirituellen Rat schauen, wenn es uns nicht gut geht, dann wird der Heilige oder der spirituelle Rat immer eines bewerkstelligen. Er wird uns in Kontakt bringen und die verlorene Verbindung zu uns selber wiederherstellen. Jegliche spirituelle Lehre oder jegliche Religion können wir messen, ob sie bei uns greift. Wir können sie messen daran, ob wir in Kontakt mit uns selber, mit dieser ursprünglichen spirituellen Seele kommen. Wissen Sie und wisst ihr, die meisten von uns haben diesen Kontakt einmal unterbrochen. Wir haben ihn abgeschnitten. Der zweite Grund, warum die ewige Seele oder warum es wichtig ist, die Seele zu verstehen, ist einfach, weil in der Seele Gott wohnt. Hare Krishna. Wenn wir nach einem Wohnort in dieser Welt für Gott ausschauen, dann ist es in der erwachten Seele. Es heißt, dass Krishna einmal nach seiner permanenten Adresse gefragt wurde, also eine Adresse, die er nie verlassen würde, wo er immer zu finden sei. Und er sagte dann, ich bin also nicht in Vaikuntha, der spirituellen Welt anzutreffen. Ich bin auch nicht in den Herzen der Asketen. Ich bin da zu finden, wo meine Devotees, meine Geweihten zusammenkommen und meine heiligen Namen singen. Dort, in ihren Herzen, bin ich immer anzutreffen. Wenn ihr also Gott sucht, müsst ihr in der Seele nach ihm suchen. In der Seele, die erwacht ist und die Krishna lobpreist. Oder Krishna. Stellt euch nur mal Folgendes vor. Wenn ein gewöhnlicher, machtvoller Mensch dieser Welt irgendwo hinkommt, sagen wir, Könige gibt es selten noch, aber in Indien trifft man noch welche an, oder ein bedeutender Politiker, vielleicht Obama, wenn die sich irgendwo niederlassen, dann wird es in einem palastähnlichen Gebäude sein, ein Luxushotel oder eine Burg, so weiter. Eine bedeutende Person dieser Welt wird nicht auf einem Abfallhaufen leben. So ist es auch mit Gott. Gott wird sich nur dort niederlassen, wo ein besonderer Ort ist. Und dieser besondere Ort, das ist die unsterbliche Seele. Das sind wir. Das ist eine Burg, ein Schloss, ein sagen wir mal, ein Hotel will ich nicht sagen, aber ein besonderes Gebäude, das nicht zu übertreffen ist durch irgendetwas, was wir in dieser Welt kennen. Wie schön muss eure Seele sein? Wie herrlich muss sie sein? Wie strahlend leuchtend muss die Seele sein, wenn es ein Wohnort für Krishna ist? Soll man sich mal vorstellen. Wie wunderbar, Ananda Chaitanya, muss deine reine Seele sein, eine Burg mit vielen Gemächern, mit vielen Räumlichkeiten, mit vielen Vorzügen und so weiter. Denn die bedeutendste Persönlichkeit, der König aller Könige, Krishna, weilt dort. Das muss man sich mal so vorstellen. Also die Seele ist aus zwei Gründen besonders. Erstmal, weil sie unantastbar ist, etwas, was niemals unter die Kontrolle der materiellen Gesetzmäßigkeiten kommt. Und zweitens ist die Seele deswegen besonders, weil sie ein Ort ist für Krishna, in dem sich Krishna aufhält, und durch seinen Aufenthalt hat er diesen Ort gestaltet, so schön gestaltet, wie es keinen Ort in dieser Welt gibt. Deswegen ist es gut, mit seiner Seele oder mit sich selber in Kontakt zu sein. Wie schon gesagt, haben die meisten von uns diesen Kontakt einmal unterbrochen und können diesen Kontakt nicht wiederherstellen. Ich möchte hierzu eine kleine Analogie geben, die ich heute in Gorangis Buch las, die Analogie eines Elefanten. Ich glaube, wir alle haben schon einmal bei Zirkusbesuchen Elefanten bewundert für ihre Kraft, ihre Geschicklichkeit und ihre Intelligenz. Ich weiß, als ich noch jung war, habe ich sehr gerne Zirkusvorstellungen besucht und meine gesamte Verwandtschaft so lange traktiert, bis sie mich endlich zum Zirkus genommen hatten. Und da habe ich mehrere Vorstellungen nacheinander gesehen, hauptsächlich wegen den Elefanten, die so wahnsinnig stark waren. Ich kann mich erinnern, wir hatten einen Elefanten in unserem, habe ich einmal gesehen, der hat also riesen Bäume getragen und er hat, glaube ich, so einen Felsen zum Umstürzen gebracht und war also unglaublich machtvoll. Er sah so schlaff und schlapp aus, aber als er seinen Rüssel an den Baum legte, hat er den zerborsten und ist der umgekracht. Es war eine wirkliche Freude für ein Kind, das zu sehen. Später dann habe ich diesen Elefanten gesehen, wie er in einen ganz kleinen Flock, der in die Erde getrieben war, angebunden war. Er war dort mit einer eisernen Kette festgehalten und er sah traurig aus. So, ich dachte mir damals als Kind, warum läuft der kluge und starke Elefant nicht einfach davon und fängt an, sein eigenes Leben zu führen? Warum lässt er sich von so einem kleinen Flock, der vielleicht gerade 7,5 Zentimeter in die Erde getrieben ist, festhalten? Und viel später dann habe ich die Antwort gekriegt. Elefanten tut man als kleine Säuglinge, wenn sie so gerade geboren worden sind, an einen Flock legen. Für die ersten 5 bis 6 Tage bäumt sich der junge Elefant gegen den Flock. Er schwitzt und unter Aufbietung all seiner Kräfte versucht er zu entkommen. Aber irgendwann, so nach 7 oder 8 Tagen, trifft er für sich eine fatale Entscheidung, die ihn das ganze Leben begleitet. Nämlich, ich kann nicht. Ich kann nicht an die Freiheit gelangen. Ich bin ein Gefangener. Der Elefant, der erwachsene Elefant, bräuchte einfach nur mal beim Ausatmen so ein bisschen den Fuß nach rechts zu bewegen. Und der Flock würde aus der Erde gerissen werden und er könnte in die Freiheit entkommen. Aber weil er in seinem Geist die Kette hat, weil er in seinem Geist das Gefangensein hat. Ich kann nicht. Deswegen wird er, ist ein lebenslanger Gefangener. Und das ist eine Tatsache. Man hat einmal in einem indischen Zirkus 10 Elefanten bei einer Feuersbrunst verloren. Das Feuer war, war losgegangen und alle Tiere waren erfolgreich darin, aus ihren Gefängnissen zu, aus ihren Käfigen zu kommen, und manche wurden auch freigelassen. Nur konnte man nicht zu den Elefanten vordringen, die an so einem kleinen, elendigen Flöckchen in der Erde festgehalten waren. Nicht? Die waren verkohlt und aufgebrannt. Sie hatten sich nicht an ihre Kräfte gewonnen. Sind wir nicht alle wie diese Elefanten? Wir sind alle eine unsterbliche spirituelle Seele. Ein Wohnort für Krishna. Ein Wohnort für Gott. Aber irgendwann einmal haben wir in unseren Geist, in unser Denken das Konzept genommen, ich kann nicht frei sein, ich habe keine Kraft, ich vermag dies nicht zu tun und vermag das nicht zu tun. Der einzige Weg herauszufinden, ob wir etwas vermögen oder nicht, ist es auszuprobieren, jetzt es zu tun. Dann werden wir sehen. Aber wenn wir im Geiste denken, das schaffe ich so und so nicht, das klappt nicht, das muss man gar nicht erst probieren. Und wenn wir es dann missmutig probieren und in die Hand nehmen und schon im Programm haben, ach, das wird bestimmt ein Bauchklatscher werden. Bauchklatscher ist ein missglückter Versuch, in einen Swimmingpool zu schwimmen. Dann werden wir uns durch diesen, durch diese Programmierung im Geiste auch so verhalten. Es ist oft der materielle Geist, der uns daran hindert, unsere in Kontakt mit der Seele und mit Krishna in Herzen zu treten. Es ist oft dieser materielle Geist, in dem dieses Programm steht, ich kann nicht, das kannst du nicht, das wird so und so nie was. Ob das nun in einem Projekt ist wie diesem hier, wo die Anwohner denken, das wird niemals ein glückseliges Projekt, oder ob es im Leben ist, wo man vor einer bestimmten Prüfung sagt, das wird niemals etwas, oder wenn es in einer Beziehung ist, wo man sich einmal mal aussprechen müsste und sagen müsste, du, ich empfinde das jetzt so, und man wagt es nicht, weil man denkt, es wird so und so missverstanden. Wo immer der Geist auftritt und uns begrenzt, da entsteht die Enge und die Verzweiflung und der Kompromiss. In der Bhagavad Gita spricht Krishna über 3 Ich kann nichts im Geist oder 3 Bremsen im Geist. Und ich möchte sie euch heute gerne zeigen mit der Idee, dass ihr euch von ihnen befreien könnt. Es ist im vierten Kapitel, Text 10. Ich sag mal in Sanskrit. Vitaragabaya krodha manmayamam upashrita bahavo jnana tapasa putamad bhavamagataha. Raga, materielle Anhaftung. Bhaya, Angst oder Furcht, und Krodha, das kann man sagen, kann man mit Zorn übersetzen, man kann aber auch sagen Enttäuschung, nicht? Frustration. Das sind die 3 Dinge, die man aufgeben muss, wenn man wirklich im spirituellen Leben Fuß fassen will. Oder das sind die 3 Dinge, die man aufgeben muss, wenn man in den Strom der göttlichen Liebe kommen will. Ich will euch mal den Text in Deutsch vorlesen. Das ist eines meiner Lieblingstexte geworden. Befreit von Anhaftung, Angst und Enttäuschung, völlig in mich versunken, und bei mir Zuflucht suchend, wurden viele, viele Menschen in der Vergangenheit durch Wissen über mich geläutert. Und so erlangten sie alle transzendentale Liebe zu mir. Diese göttliche Liebe zu verspüren, die ist letztendlich, was uns frei macht, diese göttliche Liebe. Aber die wird gebremst in uns, wenn wir weiterhin anklammern in der materialen Welt, uns festhalten, wenn wir Angst haben und den Schritt ins spirituelle Leben nicht wagen oder nicht mehr wagen, wie es bei vielen Hare Krishnas der Fall ist. Und Zorn, wo wir einfach aus Enttäuschung, das schaffe ich nie, sagen zu uns und somit aufgeben auf unserer spirituellen Reise. Wenn wir von diesen drei Faktoren befreit sind, dann erlangt man transzendentale Liebe oder Prema im Herzen. Wunderschöner Text. Wer den für sich nachvollziehen möchte, den Text ist im vierten Kapitel Text 10. So, ich sprach davon, wie diese göttliche Liebe einen Menschen, sagen wir mal, erfassen kann und absorbieren kann, und möchte euch gerne sagen, wie das im Einzelnen geschieht. Es ist so, dass wir unsere Spiritualität entdecken können, wenn wir mit einer spirituellen Atmosphäre Gemeinschaft haben oder mit spiritueller Energie oder spiritueller Kraft Gemeinschaft haben. Mein spiritueller Meister hat es immer so ausgedrückt, dass wir im Augenblick wie Funken sind, die aus dem Feuer gefallen sind. Wenn es uns gelingt, wieder ins Feuer zu kommen, werden unsere erlischende Kraft, unsere langsam ausgehende und uns langsam verlassende Kraft wieder aufblühen und wieder stark werden. Der ganze Vorgang des spirituellen Lebens bedeutet nichts anderes, als den Menschen in eine Atmosphäre zu bringen, wo er oder sie spirituell auftauchen, ertanken kann. Diese Atmosphäre, die muss in der Seele verspürt werden. Durch spirituelles Leben oder spirituelle Vorgänge, mit anderen Worten, geben wir Kraft zur Seele und schaffen eine spirituelle Stärke, eine gute spirituelle Atmosphäre, in der wir uns aufladen können. Nun, viele Menschen, wie gesagt, die schaffen es nicht, diese Verbindung zur Seele oder zum Selbst zu schaffen und auch nicht zur spirituell erwachten Seele zu schaffen. Und deswegen verspüren sie niemals diese Nutzen des spirituellen Lebens. Wenn ihr den Nutzen des spirituellen Lebens erfahren wollt, müsst ihr unbedingt, sagen wir mal, einen Zugang zu dem inneren Raum haben. Ich weiß noch, ich hatte vor ein paar Tagen einen alten Schulfreund getroffen, Werner Wolf hieß der. Aber der ist nicht so wie manche Leute, die Wolf heißen und so heftig sind. Der ist richtig ein sehr sanfter Mensch. Und Werner Wolf und ich kannten die Rolling Stones. Und wir haben uns also unterhalten über den Schlagersänger der Rolling Stones, Mick Jagger. Und Werner hat mich gefragt, du, was war eigentlich dein Eindruck von Mick damals? Und ich habe gesagt, du, Mick ist dermaßen in den Außenbereichen seiner Persönlichkeit beschäftigt, den Außenbereichen, dass man nie weiß, ob man mit ihm spricht oder mit einem Werbemenschen. Also der ist nicht bei sich. Und da sagte Werner, du, das schreibe ich mir auf, das ist die beste Definition, die ich bisher gehört habe. So, ich denke, viele Menschen sind auch in den Außenbereichen ihres Selbstes beschäftigt. In den Anhaftungen, in den Ängsten, Lebensängsten, in den materiellen Wünschen, die sie nach draußen ziehen, in den Rollen, die sie spielen, in dem, was sie darstellen wollen für andere, in den gesellschaftlichen Zwängen, dass sie niemals Kontakt haben mit sich selbst. Und das passiert auch bei den Hare Krishna-Leuten. Die sind in einer Bewegung drin und die sind aber nicht bei sich selber. Die haben keine, verspüren nicht diese diese Beziehung der Seele zu Krishna. Die sind da nicht da, in diesem Innenbereich, diesem privaten Innenbereich. Das ist ein großes Problem. Ein großes Problem, was der heutige Mensch hat. Der kann nicht mehr diesen inneren Raum besuchen, in dem inneren Raum, wo er selber zu Hause ist, weil er zu sehr im äußeren Bereich tätig ist. Der ist nie zu Hause sozusagen. Das Licht ist an, aber niemand ist zu Hause. So geht es den meisten Menschen. Die haben nicht diesen inneren Bezug mehr zu dem Innenraum, wo sie sind als Seele und wo auch Krishna gegenwärtig ist. Nun, dieser Innenbezug oder dieser Weg nach innen kann durch ein ganz schönes und einfaches und stets sehr wirksames Mittel hergestellt werden. Ein Mittel, mit dem ich meine kleine, hoffentlich inspirierende Vorlesung beenden möchte. Krishna erklärt im Adi Purana in einem Gespräch mit Arjuna, wer sagt, er sei direkt mein Devotee, mein Geweihter, er sei direkt mit mir in Verbindung, ist es nicht. Nur, wer sagt, er ist ein Devotee, ein Geweihter meines Geweihten, ein Diener meines Dieners, er ist mit mir in Verbindung. Im spirituellen Leben oder in der spirituellen Richtung, die wir befolgen, ist es für uns sehr wichtig, Gott im Anderen zu sehen, in dem Geweihten, in dem Diener Gottes. Es ist sehr wichtig für uns, erst einmal den zu sehen, den wir sehen können, bevor wir den sehen, den wir jetzt noch nicht sehen können. Also wir versuchen, Krishna in dem Herzen eines Devotees zu sehen, bevor wir ihn in der transzendentalen Welt im Rasatanz erleben. Dazu möchte ich euch eine sehr schöne, herzbewegende Geschichte erzählen, die ich jetzt schon sehr oft auf meinen Reisen in Mumbai und in Russland und in Amerika erzählt habe und auch wo immer ich mich sonst noch rumgetrieben habe, die also immer wieder sehr ermutigend und inspirierend ist. Es gab einmal in einem Wald einen Ashram, ein klösterähnliches Anwesen, was von einem Swami errichtet wurde, der dort in der guten alten Zeit hinkam. Da gab es nur ein Fluss und Tiger und Kriminelle. Und er hat dort mit den eigenen Händen die Ashram-Mauern gebaut und einen wunderschönen Tempel mit der wunderschönen Deities. Hare Krishna! Ihr kommt gerade zum Anfang einer Geschichte, dann tue ich die Geschichte nochmal erzählen von Anfang, dass ihr den Zusammenhang habt. Haribo, schön euch zu sehen. Schläft er? Gut. Das ist immer bei, wenn man mit Eltern zu tun hat, eine wichtige Frage. Dann sollte ich nicht so laut erzählen. Also ich möchte gerade darüber sprechen, wie wir diesen Fluss der Liebe und diesen Energiefluss in uns aus der Blockade lösen können und zum Fließen bringen können. Nicht? Und dazu eine Geschichte erzählen. So, in diesem Ashram, über den ich heute berichte, trug sich eins Folgendes zu, was den Ashram total im Kern veränderte. Es kam ein einfacher Bauer an das Tor des Ashrams und klopfte. Und der Türwächter, der dort schon seit vielen Jahren seinen Dienst verrichtete, machte ihm auf. Der Bauer sagte diesmal ganz gerührt: Lieber Bruder Türwächter, Chokidar, du hast mir, seitdem ich diesen Tempel aufsuche, diesen Ashram aufsuche, das Tor aufgemacht. Ich bin dir so dankbar und so zu Dank verpflichtet, dass ich dir heute meinen Dank mit dieser wunderschönen Mango ausdrücken möchte. Und mit diesen Worten reichte der Farmer dem Türwächter eine wunderschön gewachsene Mango. Also es war eine richtig goldgelbe Mango mit so einem roten kleinen Bäckchen, ein Mangobäckchen. War eine totale Prachtmango. Der Türwächter fühlte sich total geehrt und er sagte zu dem Bauer, das ist doch selbstverständlich, ich verrichte diesen Dienst, weil wir leben in diesem Wald, wo so viele Tiger sind und Kriminelle auch noch, aber du brauchst mir also nichts zu danken, aber im Grunde genommen tat es ihm unglaublich gut, den Dank des Bauers zu bekommen. Der Bauer ging kurz zum Tempel, machte seine Ehrbietung dort und ging dann zurück zu seiner Farm. Der Türwächter hielt die Mango in der Hand und dachte ganz tief nach. Und dann kam in ihm ein Einfall. Er sagte sich, eigentlich brauche ich selber die Mango nicht. Ich möchte sie Swamiji geben. Denn schließlich war er es, der damals alleine an das Ufer des Flusses kam und mit den eigenen Händen diesen Ashram machte. Ich möchte ihm heute meinen Dank für diese großartige Tat ausdrücken. Und er ging zum Swami und sagte, Swamiji, denk nicht, ich bin besonders sentimental heute, aber ich habe dir eigentlich nie gedankt für das, was du für uns alle hier getan hast. Bitte nimm heute diese Mango entgegen. Swamiji nahm die Mango entgegen, bedankte sich und eigentlich hatte er nie erwartet, dass sich irgendjemand bei ihm bedankte, denn er tat das als selbstverständlichen Seva für Krishna. Aber er musste gestehen, dass ihm dieser Dank, dieser ausgedrückte Dank, unglaublich gut tat. Irgendwie spürte er, dass in seinem Herzen ja so ein Wonnestrom in Gang gesetzt wurde. Er wusste das, er kannte das nicht so genau, denn er war ein bisschen vom Meditieren und von der Askese zurückgezogen. Auch von den Ashram-Leuten hatte er sich ein bisschen zurückgezogen, wenn er ehrlich sein sollte. Aber er war gerührt und freute sich und dachte sich, es ist ja nett, dass sich jemand bei mir bedankt. Aber also die Mango selber, die gebe ich zu dem kranken Mönch, der braucht ein bisschen Vitamin C. Der ist jetzt schon 4 Wochen bettlägerig und das wird ihn vielleicht auf die Beine bringen. Und so ging der Swami mit der Mango, die jetzt schon das zweite Mal den Besitzer wechselte, zu dem Kranken auf dem Bett lag und sagte ihm, also ich möchte dir heute einfach mal sagen, wie wichtig du mir bist und den anderen Leuten im Ashram. Bitte denk nicht, dass du nutzlos bist, weil du dich jetzt ein bisschen ausruhst, nachdem du dich so überanstrengt hast. Nimm dir ruhig alle Zeit der Welt, um gesund zu werden. Hier hast du eine Mango. Als der Swami die Mango gab, spürte er, dass der Wonnestrom in seinem Herzen irgendwie stärker wurde. Und er merkte zu seiner Überraschung, dass der Kranke plötzlich unglaublich, in Schweizerdeutsch würde man sagen, aufgestellt wurde, also so ein bisschen belebt wurde, dass er rote Backen bekam und ein bisschen eine Träne in der linken Ecke seines linken Auges wurde sichtbar. Und sagte, also du bringst mir eine Mango? Swamiji, also ich dachte, ich bin völlig nutzlos für dich und den Ashram hier, weil ich einfach nur schwitze, auf Klo gehe und röchle. Nein, nein, sagte der Swami, denk nicht im Leistungsdenken. So der kranke Mönch war sehr dankbar, aber in seinem Herzen dachte er sich, also die Mango brauche ich eigentlich nicht. Außerdem, mir geht's schon viel besser. Ich werde die Mango Bruder Koch geben, denn der kocht immer so ein gekonntes Haferschleimsüppchen für mich. So gab er diese Mango dann weiter an den Koch. Ist eine lange Geschichte und ihr würdet bis heute Abend um 10 Uhr hier sitzen, wenn ihr sie ganz ausführlich hören würdet. Diese Mango wechselte noch 50 Mal den Besitzer. Sie ging durch den ganzen Ashram und legte in der Spur oder ließ eine eindeutig wahrnehmbare Spur zurück, als sie durch den Ashram ging. Eine Spur, die im Herzen der Einzelnen sichtbar wurde. Nämlich ein Befreien eines Stromes, der lange schon schlief. Ein Strom ist, den man vielleicht in unseren Worten mit Liebe ausdrücken würde. Ein Kreis wurde gezogen an diesem Tag, als die Mango durch die 50 Hände und plus 3 Hände wanderte. Ein Kreis wurde geschlossen, ein Kreis der Liebe. Die Mango, ich möchte das hier abkürzen, endete oder kam schließlich in den Händen des Anfängers, des blutigen Anfängers. Der letzte Mönch hatte gedacht, wir haben einen Gast hier, der noch ein bisschen schwach auf den Beinen ist. Ich will ihm diese Mango schenken, denn dann sieht er, was für ein toller Verpackungskünstler Gott ist. Der hat super Saft in eine organische Verpackung hineingetan, mit einem Multiplikationsmotor drin, nämlich dem Kern. Das gebe ich dem, der schwach in Schradda ist, der so ein bisschen vom Schradda abgefallen ist. Der Anfänger kriegte diese Mango, dachte sich, super, eine super Mango. Die Leute, die kümmern sich wenigstens um einen hier. Und übrigens, die Mango ist für mich ein Zeichen von Gottes Herrlichkeit. Ich brauche sie aber nicht. Es reicht mir, das zu sehen. Ich gebe sie dem Bruder Türsteher, dem Zörtner. So, die Mango kam auf diese Weise in die Hände des Zörtners oder Türwächters. Und als er die Mango bekam, sagte er, hallo, die kenne ich. Denn das war eben eine Mango, die unverwechselbar war. Ihr wisst, sie war gelb und hatte dann aber an der Seite so ein rotes Bäckchen, was also ganz charakteristisch war. Ah, der Zörtner sagte sich, also danke für die Mango, und ging noch am gleichen Tag zu Swamiji und sagte, Swamiji, ja, Swamiji, ich hatte dir doch eine Mango geschenkt, als Zeichen meines aufrichtigen Dankes. Wie hat sie dir geschmeckt? Swamiji sagte, also mir hat die Geste geschmeckt. Mir hat es unglaublich gut getan, deine Dankbarkeit zu sehen. Ich bin unglaublich aufgebaut und ich habe dann gedacht, also das ist wichtig. Die Mango selber habe ich dem kranken Mönch gegeben. Danke, sagte der Pförtner und ging zum kranken Mönch. Du hast von Swamiji heute eine Mango bekommen, stimmt das? Ja, das habe ich. Wie hat sie dir geschmeckt? Oh, sagte der Mönch, sehr gut, aber nicht so, wie du denkst. Ich habe, als ich die Dankbarkeit und die, sagen wir mal, die unglaublich edle Geste unseres Swamijis sah und sah, wie er persönlich er auch war, unglaublich Kraft in meiner Seele gespürt und mir geht schon viel besser irgendwie. Ich habe dann aber beschlossen, die Mango weiter zu schenken. Danke, sagte der Pförtner, und an diesem Tag verfolgte er die Mango bis hin zu dem Anfänger und sah genau das, was ich euch erzählt hatte. Das war also nicht, dass ich das nur erzählt habe, das sah tatsächlich der Pförtner auch, dass diese Mango einen Kreis geschaffen hatte, eine Spur geschaffen hatte, nämlich eine Spur, wo die deutlich im Herzen der Einzelnen sichtbar wurde. Der Strom, der, zu dem man eigentlich nur sagen kann, der Strom der Liebe, dieser Energie, die zur Seele gehört, wurde freigelegt. Der Pförtner hatte gesehen, was er sehen wollte. Er nahm die Mango und dachte sich, jetzt stimmt es. Er opferte sie und wollte sich gerade hinsetzen, um sie zu verspeisen, als er eine andere Lektion erhielt. Es klopfte an seiner Tür und da war Swamiji, der kranke Mönch, der gar nicht mehr krank aussah, der Koch und 50 andere Leute, die ich heute nicht alle erzählen kann. Und die sagten, wir haben gehört, es gibt hier eine Mango. Und dann lud sie alle zu sich nach Hause ein. Und ob ihr es glaubt oder nicht, es gab genug Mango von dieser einen Mango für alle. Das ist nämlich das Geheimnis. Wenn einmal dieser Strom im Herzen, der so lange versiegt ist, der so lange zum Stillstand gekommen ist, wieder in Gang kommt, dann gibt es genug für alle. Da ist niemals ein Mangel gegenwärtig. So, ich möchte eine kleine Zusammenfassung geben von dem, was ich heute versucht habe, mit euch zu teilen. Ich wollte gerne zunächst einmal von der Besonderheit der Seele sprechen, die besonders ist aufgrund von zwei Eigenschaften. Einmal, sie steht immer über den Dingen, sie ist niemals beeinflusst von den Ups und Downs dieser Welt. Und das zweite Besondere an der Seele ist, dass sie eine Wohnstatt ist, eine prächtige, leuchtende, wunderschöne Wohnstatt für den König der Könige, für Krishna. Dann wollte ich darüber sprechen, wie die meisten Menschen den Kontakt zu dieser Seele, zu dieser spirituellen Kraftquelle verloren haben, und habe dazu die Analogie des Elefanten am Pflock gegeben, der durch seinen Geist, durch sein Denken unfrei geworden ist und nicht Kontakt hat zu seiner Kraft. Wir haben dann aus der Gita einen Text gelesen, wo gesagt wurde, was diese Unfreiheit im Geiste ist, die uns hindert, zur Seele vorzudringen. Anhaftung, Angst, Ängste, die wir haben und auch Enttäuschung, die wir haben. Und wir haben dann darüber gesprochen, wie diese Dinge gebrochen werden kann, wenn der Fluss der Liebe in Gang kommt. Und das Einfachste, um den Fluss der Liebe in Gang zu setzen, ist das eben zu praktizieren mit den Geweihten Krishnas. Nicht direkt immer zu Krishna zu gehen, denn das ist einfacher möglich, dadurch, dass man zu seinen Devotees geht. Wer sagt, er ist direkt ein Geweihter Gottes, ist es nicht, wer aber ein Geweihter der Geweihten ist, ist es. Hare Krishna, das war, was ich mit euch teilen wollte. Ich hoffe, es war comprehensible, sagt man im Englisch, also verständlich. Wenn ihr alles vergesst, vergesst die Mango nicht. Und vergesst es nicht, die Mango zu geben. Wem habt ihr schon eine Mango heute gegeben? Dazu braucht man keine Mango, man kann einen Apfel nehmen, eine Banane, man kann einen Keks nehmen, man kann seine Worte nehmen, aber was man immer dazu braucht, ist, dass das Herz sich öffnet und dass wir diese Dämme, die uns einschränken und hindern, brechen, indem wir entschlossen den Entschluss fassen. Ich möchte mich nicht meinen Schwächen und meiner Begrenztheit aussetzen. Ich möchte einfach für andere erheben in ihrem spirituellen Leben. Hare Krishna. Jetzt habe ich einen besonderen Leckerbissen für euch vorbereitet. Wir machen eine du trittst auf mich zu. Hast du was vor mit mir oder nur einen Sitz? Ja. Darf ich fragen, machen wir den Tanz jetzt oder machen wir ihn nach der Dia-Show? Also, ja, gut, dann bleiben wir dabei. Dann würde ich jetzt Folgendes sagen. Ich möchte gerne Dias jetzt zeigen von unserer letzten Indienreise und den wirklich sehr, sehr schönen Stationen, die wir besuchen hatten. Also durchwandert sind und die wir erlebt haben. Ihr wisst, ich mache das immer, wenn ich zurückkomme von einer langen, langen Reise, dann möchte ich gerne euch alle daran teilhaben lassen in Form der Bilder. Ich würde vorschlagen, dass wir eine 5-minütige Umbaupause machen. Das sind aber deutsche und nicht englische 5 Minuten. Wir können das dann verdunkeln ein bisschen und dann seid bitte in 5 Minuten zurück, sodass wir auf die Reise gehen können. Hare Krishna!